Man gab ihm den Namen Meister Eckhart. Ich spreche nicht von Jesus. Es war ein Mystiker des Mittelalters, wohl der bekannteste Prediger der damaligen Zeit, Meister Eckhart. Die Predigten kann man heute noch nachlesen von ihm, sehr lesenswert. Er hat große Wahrheiten aufgespürt, die man allein durch die Ratio, also das Nachdenken, nicht vollkommen begreifen kann. Übrigens, alles Wesentliche kannst du nicht vollkommen begreifen. Und er sagte zum Beispiel, das Geheimnis, das Mysterium ist, dass Christus in dem Christen lebt und wohnt. Das Problem ist nur, dass die meisten Christen so selten zu Hause sind. Mit Humor eine große und tiefe Wahrheit ausgesprochen. Und heute Abend möchte ich mit euch ein bisschen nachdenken, was das für ein Mysterium ist. Wenn ich dieses Wort Mysterion gebrauche, es kommt so ein bisschen wieder hoch, die ganze christliche Mystik, das sind alles Dinge, wo wir Gottes Erfahrungen der Übernatürlichkeit machen, die können wir zwar versuchen zu erklären und ein Psychologe kann sagen, was da psychologisch abläuft und so weiter, das ist alles interessant, nur wir kommen der Sache nicht auf die Schliche. Und trotzdem ist es da, die Präsenz Gottes ist etwas, was es gibt. Und dass der Christus in dir geboren ist, in mir geboren ist, das ist ein absolutes Geheimnis, dass er das gemacht hat. Dass du Christ bist und Christin bist, sogar seinen Namen trägst. Ja. Und es ist wichtig, dass wir uns dessen immer wieder bewusst werden. Es gibt natürlich viele Formen in der Spiritualität, wie wir solche Geheimnisse stärker feiern. Zum Beispiel oder wahrnehmen. Der Lobpreis ist eine Sache. Gott wohnt im Lobpreis seiner Kinder. Wir kennen dieses Wort aus der Bibel. Gott liebt es. Er fühlt sich wohl, wenn wir in der Anbetung sind. Anbetung bringt die Schönheit Gottes in Gemeinden. Den Glanz, das ist der Hauch des Himmels, ist da drin. Und wenn man in einer Gemeinde oder im Leben eines Christen diesen Hauch nicht mehr sieht, den Gottesglanz, den Heiligenschein oder wie immer du das nennen willst, dann hast du heutzutage in unserer postmodernen Zeit kaum noch eine missionarische Kraft. Kannst machen, was du willst. Weil die Leute sind gepeitscht. Wir werden durchs Leben gepeitscht. Und da, wo die Gegenwart Gottes ist, kommt sowas wie eine heilige Ruhe ins Leben, ein Gleichgewicht. Du wirst nicht getrieben durch den Geist. Der Geist führt und leitet dich. Da hat alles seinen Ort und seinen Platz. Da gibt es nichts Wichtiges und Unwichtiges. Alles, was du tust, tust du letztlich durch die Kraft des Geistes in dir, so als würde es Jesus tun. Der Apostel Paulus sagt das. Alles, was ihr tut, mit Worten, mit Werken, das tut in dem Namen des Herrn Jesus Christus. Und dankt oder betet Gott an durch ihn, den Vater. Mein ganzes Leben ist sozusagen eine einzige Einssein mit Christus. Ich hatte heute Morgen das erwähnt mit den unterschiedlichen Lebensbereichen, dass wir nicht denken, der Herr ist nur gegenwärtig, wenn wir in der Gemeinde sind. Das wäre ein Armutszeugnis. Nein, der ist unterwegs. Und das ist das Spannende am Christsein. Es wird nie langweilig. Ich finde, es ist überhaupt nicht langweilig. Ja? Vorhin ging ich vom Hotel, kam ich zurück und dachte, in deinem Namen gehe ich diese schöne Straße Und dann habe ich die Bäume gegrüßt. Hallo, ihr lieben Bäume, ihr wachst schön hier. Hoffentlich haltet ihr durch. Es ist Dürre, tut mir leid. Ja, also ich habe mit allem in Korrespondenz. Ich bin nicht doof. Also ich bin nicht gaga. Ja? Und trotzdem, wenn man das sagt, denkt man, was, bist du bekloppt oder was? Das macht der Geist. Er bringt uns in Beziehung zu allem. Und auch zu uns selbst. Und eine Sache ist also der Lobpreis. Im Lobpreis staunen wir Gott. Im Lobpreis, wenn du richtig im Lobpreis, in der Anbetung landest, dann hast du nachher gar keine Worte mehr. Ich liebe zum Beispiel Lobpreis, ähnlich wie die Kinder, die kleinen Babys machen Lobpreis, ja, haben wir heute Morgen gehört, ne? Und die sprechen so eine Sprache, man würde Dadaismen sagen, die Sprache ist noch nicht entwickelt. Lalalala, als unsere erste Tochter geboren wurde, die hatte eine Silbe, aber hat Bände gesprochen. Ja, die hat den ganzen Tag geredet, fand ich. Ja, und die einzige Silbe, die sie kannte, war Mam. Also Mam. Und je nachdem, wie sie es betont hat, wie sie geguckt hat, wussten wir, okay, sie hat Hunger oder sie will uns sagen, sie hat uns lieb oder sie sagt, ich habe keinen Bock auf Schlafen oder was weiß ich. Also man kriegt das langsam mit, ja. Die Fülle der Silben und unsere ganzen galanten Ausdrucksformen beeindrucken Gott vielleicht ab und zu mal. Das ist es gar nicht. Es ist, dass das Herz vor Gott wirklich in seinen Takt kommt. Dass du im Takt Gottes bist. Darum geht es. Das ist vollmächtiges Leben. Dass du in der absoluten Abhängigkeit von ihm lebst. Dass er in dir wohnt. Und der Apostel Paulus beschreibt dieses Geheimnis, als er seine ganze Verkündigung, die Inhalte dessen, was das Evangelium für ihn ausmacht, einmal auf den Punkt bringt. Das hat er an mehreren Stellen getan, aber eine Stelle will ich euch einmal vorlesen. Und wenn ihr eine Bibel dabei habt, schlagt es bitte mal auf. Das steht im Kolosserbrief, Kapitel 1. Kolosserbrief, Kapitel 1. Und da beschreibt er seinen Dienst ab Vers 24. Er muss leiden und erklärt das. Also, was ich jetzt hier leide, das leide ich um Christi willen. Der Christus leidet mit. Es geht weiter mit Christus. Ja. Er ist Teil des Leides Christi. Ich lese mal ab Vers 24. Und dann kommt das Wort drin vor, Geheimnis. Und wenn das Geheimnis dort steht, steht in der griechischen Sprache Mysterion. Etwas Mystisches geradezu. Jetzt freue ich mich in meinem Leiden, die ich um euretwillen erleide, und ich erfülle meinerseits in meinem Fleisch, an meinem Körper, was an den Bedrängnissen des Christus noch aussteht, um seines Leibes willen, welcher die Gemeinde ist. Es würde den ganzen Abend füllen, ob man sein persönliches, körperliches Leiden als Glied der Gemeinde in einen Zusammenhang bringt mit dem Leiden Christi in der Gemeinde. Es lohnt sich, darüber nachzudenken. Ja. Es gibt Parallelen, auch was das Abendmahl anbelangt und vieles andere. Aber das ist eine Randbemerkung. Deren Diener bin ich geworden, gemäß der Haushalterschaft, die mir von Gott für euch gegeben ist, dass ich das Wort Gottes voll ausrichte, volles Evangelium, das Wort Gottes voll. Nämlich das Geheimnis, das Mysterion, das verborgen war, seitdem es Weltzeiten und Geschlechter gibt, das jetzt aber seinen Heiligen offenbar gemacht worden ist. Gott hat es offenbart. Ihnen wollte Gott bekannt machen, was der Reichtum seiner Herrlichkeit, seiner Doxa, seines Glanzes ist, des Himmels. Dieses Geheimnis unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen oder ermutigen, Ja, ist das gleiche Wort im Griechischen. Und jeden Menschen lehren in aller Weisheit, um jeden Menschen vollkommen in Christus Jesus darzustellen. Um jeden Menschen vollkommen in Christus Jesus darzustellen. Was heißt das? Du hast eine völlig andere Sicht von Menschen. Es gibt Christen, die evangelisieren wie verrückt, aber wenn die haben überhaupt keine Menschenliebe. Das sind alles böse Sünder und verlorene Spitzbuben und so weiter. Und das ist also alles schlimm und die Welt ist verseucht und verkeucht und was weiß ich. Und eigentlich lehnt man das ab. Ach hallo, dann sind wir meilenweit vom Herz Gottes entfernt. Meilenweit. Ja. Wie soll denn da Vollmacht reinkommen? Wenn du nicht siehst, wie Gott die Menschen sieht. Dafür arbeite und ringe ich auch gemäß seiner wirksamen Kraft, die in mir wirkt mit Macht. Aber die Kraft. Paulus gibt alles hin. Ich ringe darum, ich arbeite, ich maloche, ich gebe alles gemäß, wie Gott alles gibt. Er gibt seine ganze Kraft hinein in dein Leben. Wir sollen nicht ohne Kraft sein. Es ist ein toller Text. Eine Form, die Meister Eckhart übrigens auch seinen Studenten und so weiter immer wieder beigebogen hat, ist die Kraft des Bekenntnisses. Wenn man ein Mysterium hat, zum Beispiel Christus in uns, das Abendmahl ist ein Mysterium, das verstehen wir nicht und trotzdem hat es seine Kraft. Ja. Dass wir eins sind mit all den Heiligen, die vor uns gelebt haben und die nach uns kommen werden, alle Heiligen auf der Welt, Heilige, die Christus zugehörigen. Meine Güte, was ist das für eine Truppe? Ja? Und da stelle ich mir jedes Mal vor, wenn ich Gottesdienst habe, in jedem Gottesdienst, denke ich, boah, es ist ein Teil deines Gottesdienstes, aber in Wirklichkeit, boah, ich bin ein Teil davon. Wir gehören zu diesem Leib Christi weltweit. Du gehörst dazu. Und dass wir uns einander so wahrnehmen, dass wir eins sind, wie wir es eben gesungen haben. Das Bekenntnis hat eine enorme Kraft. Ich spreche jetzt nicht von den langen, leersätzigen Glaubensbekenntnissen, die man auch sagen kann. Das hat auch eine Kraft. Ich spreche von dem Aussprechen der Wahrheit, die dich prägt. Der Wahrheit, die dich prägt. Obwohl du sie nicht 100% vielleicht spürst. Aber es ist die Wahrheit, die dein Leben ausmacht. Und ich möchte mit euch eine Übung machen. Ihr kennt, was eine Übung ist. In der Spiritualität sprechen wir immer von Übungen. Ich weiß nicht, wie man das besser sagen kann. Einfach mal eine Form. Das Bekenntnis spielt in meinem Leben eine ganz große Rolle. Wir haben es eine Neuauflage des Bekenntnisses etwa von der Faith Movement, vom Glaubensbewegungen her. Die sagen, du musst das bekennen, du musst immer das sagen, was der Herr über dich denkt. Ja, das ist aber mir zu mechanisch. Es muss mit Vertrauen, mit Zuversicht ausgesprochen werden. Also die Übung ist ganz schlicht. Ich erkläre sie euch und dann machen wir sie. Sie macht Spaß, sie baut uns alle auf. Nachher gehen wir so raus. Naja, vielleicht auch nicht. Mal sehen. Also, ich biete euch gleich, nachdem ich das erklärt habe, aufzustehen und euch eurem Nachbarn zuzuwenden. Wir bilden Zweiergruppen. Dann biete ich euch, dass ihr euch tief in die Augen schaut. Wenn du den Vornamen deines Partners oder der Partnerin, mit dem du da stehst, nicht kennst, frag ihn vorher. Und ich möchte, dass du zunächst diesem Gegenüber, es hat also zwei Phasen, in die Augen schaust dabei, das ist übrigens wichtig, wahrnehmen, hellwach. Und du sagst, ich mache das jetzt mal mit Birgit, ja, komm mal her. Wir machen das mal vor, das ist wunderschön. Also, ich würde meinetwegen anfangen, ich würde dich anschauen und sagen, du bist Birgit. Birgit, Jesus Christus lebt in dir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Jetzt sagst du mir das.
Und du bist Heiner. Jesus lebt in dir. Die Hoffnung seiner Herrlichkeit.
Ja, das ist schon mal schön. So, es ist erbaulich, ne? Das Interessante ist jetzt, die unsichtbare Welt muss zuhören. Wir sagen das nicht nur als Spiel. Es ist ein Bekenntnis einer Wahrheit, die über dein und mein Leben steht. Zweite Runde. Bekennst du selbst, du legst symbolisch das Kreuz auf dein Leben, Jesus. Und ich fange jetzt mal an. Ich bin Heiner. Jesus Christus lebt in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit.
Ich bin Birgit. Jesus Christus lebt in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit.
Ja, das ist schon mal was, Birgit, wir machen weiter. Ja, also das ist einfach, es ist eine ganz schlichte Nummer, ihr merkt das. Ich will euch deutlich machen, ein Bekenntnis sprechen wir nicht nur so für uns aus, dass es uns aufbaut. Wir sprechen eine Wahrheit aus, die Gott über unserem Leben gesetzt hat, die sich trägt, wie, fast wie ein Korsett, die dich durchführt durchs Leben, diese Wahrheit. Jesus Christus lebt in dir, die Hoffnung der Herrlichkeit, des Glanzes, der Schönheit, des Lebens für diese Welt. So, und jetzt geht's los. Such dir jemanden, egal wer. Ja. Wir wollen das ganz bewusst aussprechen vor der unsichtbaren Welt. Und jetzt fängt der Erste an, mit der ersten Phase. Du bekennst es, du sagst es dem anderen zu. Und jetzt bekennt es für euch und legt das Kreuz auf euch. Dann nehmt ruhig wieder Platz, wenn ihr das getan habt. Werdet ruhig. Legt noch einmal symbolisch das Kreuz. Symbolisch für Christus auf euch, in euch. Und schließt die Augen und mach dir bewusst, dass das, was du eben bekannt hast, die Wahrheit ist in deinem Leben. Jesus wohnt in dir. Sei zu Hause. Ja, und wir lösen das nochmal. Das sind einfach schlichte Formen, die uns helfen können, dass wir dieses unfassbare Geheimnis, diese Kraft Gottes überhaupt erahnen, was das ist. Und was das für eine Autorität hat. Was das bedeutet an Leidensfähigkeit, an Resilienzkraft, der Christus in uns. Resilienz ist die Fähigkeit, in Widerwärtigkeiten zu widerstehen, sich davon nicht unterkriegen zu lassen. Und dieser Christus in uns ist nicht tot zu kriegen. Wir können ihn betrüben, wir können locker ihm nachfolgen und sagen, ach Jesus, oh nee, und so, alles kennt er. Aber er bleibt dran. Was er angefangen hat, bringt er zum Ziel. Er lebt in dir. Alles, was du tust, unsere ganzen Berufe, Krankenschwestern sind hier 7. 7 Krankenschwestern? Meldet euch bitte mal. 2. Wo sind die anderen 5? 3? 4? Wer war Krankenschwester? Okay. Also, Krankenschwestern im Namen Jesu. In diesen Betrieben, da musst du schon echt Resilienzkraft haben. Da brauchst du den Christus. Du in seiner Kraft den Dienst zu tun. Egal, was du machst, ob du Müllmann bist oder ob du, Meistermaler bist, es ist alles völlig egal. Alles, was du tust, tust du im Namen Jesu. Und zwar aus seiner Kraft, mit seiner Kraft. Wenn du alles aus eigener Kraft tust, besonders im religiösen Bereich, es ist nur Stress. Es ist nur Stress. Ja, religiöser Stress ist schlimm. Aber wenn du aus der Kraft Gottes lebst, dann arbeitest du auch. Du bist fleißig, du bist voller Motivation, aber es fließt dir zu. Es fließt durch dich. Das ist was anderes. So wie Jesus geht und sagt, ist keine Kraft von mir ausgegangen, du merkst es. Ja. Darum geht es, wenn wir über ein Leben sprechen, was Jesus uns verheißen hat und wie viel Mühe hat er sich gegeben, seinen Jüngern das beizubringen. Er hat es vorgelebt, 3 Jahre haben sie ihn begleitet, sie haben erlebt, wie die unsichtbare Welt reinkommt, wie Übernatürliches, wie wir das heute manchmal sagen, passiert. Also etwas aus der Transzendenz, aus der unsichtbaren Welt Gottes hinein plumpst, hineinfällt, sodass man fast erschrickt in diese Immanenz, in diese Welt hinein. Und das heißt es immer, und sie erstaunten, so übersetzt das Luther, da steht immer, und sie waren in Ekstase, ja, die waren außer sich, das könnten sie nicht verstehen, dass der Jüngling von Nein auf einmal wieder lebendig wird, obwohl er schon in der Kiste lag. Oder beerdigt werden sollte. Dass Lazarus rauskommt, dass Aussätzige geheilt werden, dass Kranke geheilt werden, dass Dämonen ausfahren, dass das, was Jesus spricht, Kraft hat. Und die Pharisäer kommen zu ihm und sagen, sag mal, und andere auch, was machst du denn? Wie kommt das, dass du so bist? Und wisst ihr, was Jesus antwortet? Johannes Kapitel 5, nachzulesen. Ich tue nichts von mir aus. Alles, was ich hier tue, empfange ich von meinem Vater. Ich lebe um meines Vaters Willen, Johannes 6. Er hat immer dem Vater vor Augen, was der Vater empfindet, was der Vater sagen will, was der Vater tun will. Seine ganze Lehre, sagt er, alles, was ich euch gesagt habe, habe ich vom Vater empfangen. Ist nicht von mir rausgegangen. Ich habe es vom Vater empfangen. Er hat die Vollmacht vorgelebt in der Abhängigkeit von seinem Vater. Er war ständig online sozusagen, Tag und Nacht mit ihm. Jesus sagt, dieses Geheimnis der Verbundenheit, des Einsseins mit dem Vater, das übertrage ich auf meine Jünger. So wie ich mit dem Vater eins war, sollt ihr eins sein untereinander und eins mit mir. Wie ich im Namen des Vaters gehandelt, geredet, gelebt habe, so sollt ihr in meinem Namen handeln, leben, beten. Und im Namen heißt eins mit der Identität. Also nicht so nach dem Motto, das ist der Wille Gottes, sondern nein, du sollst mit seinem Wesen eins sein. Du sollst eins sein mit ihm. Und ist das nicht anmaßend? Paulus bekennt es dann einmal, als er das selber erfahrt. Also früher, da war ich auch, Paulus war wirklich ein religiöser Mensch, ohne Zweifel. Der wusste, weiß ich nicht, was der alles wusste, aber dann sagte, alles, was ich davor hatte, war Shit. Jetzt ist Christus in mir. Nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Galater 2, Vers 20. Was ist das für eine Bombenaussage? Ja. Und ich möchte, dass wir uns heute Abend dessen bewusst werden, was das ist. Es geht nicht nur, dass wir Anteil haben an den Kräften des Himmels, an den zukünftigen Kräften, wie das im Hebräerbrief heißt, Kapitel 6. Die zukünftigen Kräfte, die Kräfte der Zukunft, des Reiches Gottes, die in uns schon angefangen haben zu wirken, zeichenhaft. Und deshalb sagt der Herr, nichts ist unmöglich, der so verbunden ist, der im Glauben ist. Eins mit dem Herrn. Und dazu bist du berufen. Deshalb hast du das Leben. Und du hast ein Lebensfeld, das kein anderer hat. Es ist unikat. Dein Leben ist ein Unikat. Es ist einzigartig. Und wichtig ist, dass wir hineinkommen in diese Wahrheit, sie wirklich aufnehmen und erleben. Und Jesus hat das ihm beigebracht und hat gesagt, so sollt ihr beten. Und dann sagt er, und alles, was ihr beten werdet in meinem Namen, ihr werdet es empfangen. So weit geht er. Stellt euch das mal vor, was das für eine Kraft ist. Und ich merke, wir sind davon entfernt. Ich bin davon entfernt. Aber das ist meine Berufung, das ist unsere Berufung. Und ich erwarte, dass Christen weltweit, auf der ganzen Welt, in den unterschiedlichsten Konfessionen, das neu erkennen. Der Geist bemüht sich darum, uns das beizubringen. Vorhin sagte jemand, ist das nicht anmaßend, so ein bisschen so die Frage, dass wir so denken, ist das nicht ein bisschen pompös aufgezogen, dieses Unternehmen? Ja? Kann ich denn mein Leben wirklich so identifizieren mit Christus? Ja? Wenn ich über die Straße gehe, Christus, du gehst über die Straße. Kann man das sagen? Ist das nicht ein bisschen komisch? Oder Christus, wir essen? Wir haben Schmerzen, ich hatte das gestern Abend gesagt, von Defiziten. Der Herr teilt alles. Du gehörst ihm. Ja. Es gibt nichts, keine Luke, keine Dunkelheit dieser Welt, wo der Herr nicht hingehen könnte. Ja. Wo sein Licht nicht strahlen würde. Und das ist sein großes Anliegen. Gott will wohnen bei den Menschen. Dieser Ausdruck, den finden wir, der zieht sich wie ein theologischer roter Faden durch die ganze Bibel. Wenn du begreifen willst, Heilsgeschichte, haben wir das früher genannt. Was ist denn eigentlich die große Idee? Gott möchte mit seiner Schöpfung, mit seinen Menschen zusammenhausen, um es mal so zu sagen. Da steht im Hebräischen das Wort Zelten. Und das Kernwort, wir haben ja hier dieses schöne Zelt, ja, in dem du die ganze Zeit sitzen darfst. Wir grüßen dich in der Gegenwart Gottes hoffentlich. Also dieses Zelt, es hat ja auch was Kuscheliges, was Geborgenes, hat aber auch was Durchlässiges. Gott kann man nicht festhalten in einer Mauer. Das geht überhaupt nicht. Das hat Jesus uns beigebracht. Dass er nicht in festen Mauern wohnt. Und trotzdem liebt er es, wenn Menschen in seinem Namen zusammenkommen. Und er beschenkt uns mit seiner Gegenwart. Also dieses Wort, da haben die jüdischen Theologen viel drüber nachgedacht. Und die Propheten haben zunehmend erkannt, dass Gott bei den Menschen wohnen will. Zum Beispiel bei der Einweihung des Tempels, da legt sich die Herrlichkeit, heißt es in den deutschen Übersetzungen, auf die Menschen. Was haben die da erlebt? Die Herrlichkeit. Und da gibt es in der jüdischen Theologie ein Fachwort, eine Anlehnung an das Begriff Zelt. Dieses Wort nennt sich die Shechinah. Wir übersetzen es mit Einwohnung Gottes. Wenn auf eine Versammlung, und ich habe das damals bei Wimber und ihr habt das sicherlich auch schon alle erlebt, wenn auf eine Versammlung die Gegenwart Gottes kommt, die Shechinah, die Doxa, die Herrlichkeit, dann ist das Gefühl so, als würde ein Gewicht auf einen kommen. Es ist eine gewisse Schwere da drin. Deshalb passiert das durchaus, dass Menschen auch umfallen, dass sie nicht mehr sich selber steuern können. Zugleich aber, und das ist das Mysteriöse, Menschen kriegen fast Flügel. Sie werden leicht in der Schwere. Das ist ein Phänomen, was unglaublich ist. Dass du denkst, ich heb ab, bin ich noch, ja, ich stehe noch mit beiden Beinen auf dem Füß, ich bin noch hier. Aber du merkst, also du bist schwebend. Und kann man sagen, das ist doch alles Zeug. Nein, das ist kein Zeug. Das ist, wenn Gottes Gegenwart kommt. Ein Freund von mir, einige kennen ihn vielleicht, Matthias Hoffmann, der hat die Vaterbewegung hier in Deutschland, Vaterherz Gottes, sehr stark mit ins Leben gerufen. Und er ging zu einer Erweckungsbewegung damals in Lateinamerika, das war Ende der 80er Jahre, glaube ich. Wir hatten sie eingeladen nach Hannover und es war ganz starke Bewegungen auch in der Gemeinde und wir haben das erlebt. Und ich sagte, ich muss mal, die haben das ja noch stärker. Die gingen dahin und haben also alles Mögliche erlebt. Und er erzählte dann, als er zurückkam, ich wollte auch nach vorne gehen, da gab es so einen Aufruf, mindestens die Zeit hatten die auch. Ich wollte diese starke Gegenwart erleben, einfach erleben. Und er sagt, ich bin gar nicht hingekommen, bin umgefallen. Ja. Und er ist durchaus ein Brecher. Ja. Also da habe ich gedacht, boah, wenn der Matthias schon umfällt, dann ist das schon was. Und dann beschrieb er das. Und es war so, als wenn ich emporgehoben wurde. Das ist interessant. Ja. Das kann eine Form sein, wie du die Herrlichkeit, die Shekhinah erlebst. Es kann sein, dass du ganz hellwach wirst, dass dein Vermögen zu denken in einer Weise wächst, dass du dich selber nur staunst über dich. Ich kenne Situationen, wo ich in der Gegenwart Gottes in einer Minute Zusammenhänge erkenne, hätte ich vorher 1000 Bücher lesen können, die hätte ich nicht erkannt. Das heißt nicht, dass man nicht 1000 Bücher lesen kann. Ja, ist auch sinnvoll. Ja. Aber ich sage mal, da ist in der Gegenwart Gottes ist etwas von Leichtheit. Die Leichtigkeit, die in der Postmoderne hochgeschrieben wird. Ja, Sigmund Baumann und andere postmoderne Philosophen sagen, das ist eigentlich das, wonach sich die ganze Postmoderne sehnt. Leichtigkeit. Ja, was heißt das denn jetzt? Und dann denke ich immer, wenn Jesus, mein Joch ist sanft, meine Last ist leicht. Das ist es. Es hat dieses Spielerische fast. Es ist wie eine Feder, die sich im Wind bewegt. Sie ist geschmeidig. Dein Leben hat ein Zenit. Und das geschieht, als Jesus seinen Jüngern das sorgfältig beibringt. Wenn ich jetzt mit euch eine ganze Bibelschule hätte, eine Woche würde ich das mit euch machen, die Abschiedsreden Jesu durchgehen. Johannes Kapitel 13 bis Kapitel 17. Und Johannes hat das in seinem Evangelium sehr sorgfältig erfasst, was Jesus in den Abschiedsreden gesagt hat. Und er fängt damit an und sagt, ich mache es euch vor, Fußwaschung. So geht das. Wenn ihr so werden wollt wie ich, macht das so. Dient. Wenn du nicht dienst, ich kann auch sagen, wenn du nicht liebst, wenn die Liebe nicht ausgegossen ist in dein Herz, hast du keine Vollmacht. Du kannst das Richtigste tun, es hat keine Autorität. Es kostet dich wahnsinnig viel Kraft. Die Liebe fließt, also die Liebe, das Dienende, etwas Typisches. Die Gemeinde hier dient den Menschen. Was hat Aachen davon, dass es die Gemeinde gibt? Was hat Kleve davon, dass es eure Gemeinde gibt? Was haben die Menschen davon? Und welchen Dienst sehen sie? Das ist eine wesentliche Frage. Ja, das Dienen. Damit fängt er an. Und ihr kennt die Geschichte mit Petrus, der sagt, nee, du machst das nicht und so. Und Jesus sagt, ich muss das machen, du musst das kapieren. Du musst das fühlen, was das bedeutet. Ja, dass du dich selber die Schürze umbindest. Und je mehr du schürzig bist, umso mehr kann Gott dir an Verantwortung geben. Wenn Menschen sagen, ich will Verantwortung übernehmen und nicht dienen wollen, haben sie im Reich Gottes überhaupt keinen Platz. Geht nicht. Ja. Dann die nächste Kapitel sagt Jesus, ich gehe zum Vater. Philippus, der Intellektuelle unter den Jüngern, würde ich sagen, der war immer schnell im Denken, haut das raus und sagt, oh, zeig uns den Vater. Ja. Und Jesus sagt, Philippus, jetzt bin ich so lange bei euch, du hast das noch nicht kapiert. Wer mich sieht, sieht den Vater. Der Vater und ich sind eins. Wenn Leute sagen, zeig uns Christus, könntest du sagen, guck mich an, oh, das ist jetzt echt gefährlich, was ich sage, und es wird auch noch aufgenommen. Ja? Aber von deinem Leib, von dir, von deiner Existenz soll Christus scheinen. Ist das denn sowas Neues? Er soll ausstrahlen. Die Leute sollen sehen, sie sollen in euch lesen, wie in einem Brief. Wie verhältst du dich zu Hause? Was machst du beim Einkaufen? Wie wartest du im Leben, diese vielen Warteschlangen? Ja, wartest du in Christus oder sagst du, ich muss schon wieder warten? Das ist ein Beispiel aus meinem Leben. Ja. Jeder hat solche Lernfelder. Ich warte, ich bin nicht geduldig. Aber der Herr in mir ist geduldig. Das muss ich eben neu begreifen. Ja. Und dann habe ich gedacht, ich muss das irgendwie anders füllen. Mein Sohn ist ein geduldiger Mensch. Der kann sein, dass er seine Weihnachtsgeschenke erst Ostern auspackt. Der kann warten. Ja. Also der hat überhaupt kein Problem mit Warten. Ja. Und ich bin so jemand, ich muss sofort rein, ja, ich kann nicht warten. Und dann hat Gott gesagt, okay, alle Wartezeiten deines Lebens sind Segnungszeiten. Ist auch eine coole Nummer gewesen. Also da habe ich viel gelernt. Immer wenn ich irgendwo warte, im Stau oder auf dem Bahnhof oder wo immer ich warte, im Wartezimmer sitze ich viel rum, Segnungszeiten, was mache ich? Ich gucke, alles, was da irgendwie kraucht und lebt und was ich wahrnehme, Herr, ich segne diese Menschen. Oh, diese Frau, die sieht so traurig aus. Oh, Herr, stärke sie. Ich lasse von meinem Körper hoffentlich Ströme des lebendigen Wassers fließen. Manchmal gucke ich sie auch sehr freundlich an, dass ich denke, was will der da oder so. Ja, das muss man auch aufpassen. Ne? Aber ich sage mal wirklich, einfach im so sehen, den anderen sehen, wie Jesus ihn wohl sehen würde. Das ist Segnen, so fängt das Segnen an. Die ganze Kreatur, alles, was läuft. Und heute freue ich mich manchmal, wenn ich in Stau falle. Ich sage, es ist wieder eine Segenszeit. Hey, außerdem habe ich Zeit genug. Ja? Das ist nicht das Problem, wir haben eine Ewigkeit vor uns. Also das wirklich zu füllen, ganz praktisch. Und dann sagt Jesus weiter im Kapitel, die Vollmacht, die wir haben, ich in euch und ihr in mir, das kann man ja gar nicht denken. Das ist wieder ein Mysterium. Ja? Mit jedem Abendmahl erleben wir das. Der Herr kommt in mich rein, ich mache mir das bewusst, ich vergegenwärtige mir das. Wenn ich zu euch predige, früher habe ich auch gepredigt, am Anfang meiner Predigerzeit. Und nach einer gewissen Zeit kannte ich in Hannover fast alle so in der Gemeinde, mehr oder weniger aus der Seelsorge. Ich kannte die ganzen Macken und so, was man alles so wusste. Und irgendwie ich gedacht, Herr, wir sind eben auch ganz normale Menschen. Ja. Und dann hat mir ein Kollege geholfen, hat gesagt, du musst dir vorstellen, jeder, der hier sitzt, hat eine Krone auf. Vergiss das nie. Ich sage, hä? Dann habe ich mir das vorgestellt, einige sahen lustig aus. Ich sage, jeder ist gekrönt mit Gnade und Barmherzigkeit, egal wie schlimm er sich verhält. Er ist dein Bruder, deine Schwester. Es gibt eine neue Sichtweise. Als unsere älteste Tochter sich bekehrte mit 8 Jahren, war sie ganz aufgeregt. Papa, ich möchte mich jetzt bekehren. Er hat vor morgens einen Termin beim Frühstück mit mir gemacht. Sie hat gesagt, mit dem Pastor muss man einen Termin machen. Dann war sie ganz aufgeregt und hat sich das schönste Kleid rausgesucht. Und hat sich sogar einen Lippenstift von meiner Frau geliehen, weil sie sagt, das ist jetzt ganz wesentlich, was eigentlich nur Erwachsene machen, aber ich darf es schon machen. Ja. Ich bekehre mich. Und dann habe ich das nochmal so getestet, ob sie die Grundlagen des Evangeliums wusste, nach den 4 Gesetzen etwa von Campus. Und sie hat das alles richtig beantwortet. Sie wusste genau, worum es geht. Und sagt, wollen wir das dann festmachen in ihrem Zimmer? Ja, Papa, deshalb habe ich das gesagt. Und sie war richtig aufgeregt, hingekniet, ihr Leben Jesus gegeben. Und ich vergesse das nie, wir knieten beide und dann waren wir fertig. Dann guckt sie mich an und sagt, Papa, jetzt bist du auch mein Bruder. Große Wahrheit ausgesprochen. Es hat die Erziehung etwas entkrampft, ja, denn die Pubertät stand noch bevor. Ja. An dieses kleine Wort habe ich so oft gedacht, wenn ich mit ihr geschimpft habe, ich sage, vergiss es nicht, es ist deine Schwester im Glauben. Ja. Und das denke ich auch mit den Unartigkeiten von Menschen. Ich meine, wir haben alle unsere Schwächen. Christus wohnt in dir doch nicht, weil du perfekt bist. Er liebt die Hütten. Ist dir das neu, dass er im Stall geboren ist, wo es stinkt? Ja? Da kommt Christus rein. Er verbindet sich mit dieser Welt. Und dann geht es weiter in diesen Abschiedsreden, Kapitel 16, wo Jesus deutlich beschreibt, das geht nur durch den Geist. Freut euch, dass ich jetzt weggehe von euch, sagt er. Freut euch doch, sonst wird der Heilige Geist nicht kommen. Und der wird euch alles erklären. Er wird euch in alles einführen. Er wird euch das bringen, dass ich in euch lebe. Dass ich in euch geboren werde, sozusagen, durch den Geist. Und das ist wunderbar zu lesen. Ja. Deshalb ist es wichtig, man kann nicht Christ sein ohne den Heiligen Geist. Das ist nicht eine Erfindung der Pfingstgemeinden oder sonst was. Wir brauchen den Heiligen Geist. Ich bin aufgewachsen in einem sehr frommen Elternhaus. Meine Großeltern waren mir Vorbilder und so weiter. Es war wunderbar. Also ich fand das überhaupt nicht belastend, ganz im Gegenteil. Das sind richtige Säulen in Christus gewesen. Und mein Großvater und mein Vater, die wurden alle im zunehmenden Alter, die kriegten den Weitwinkel. Die wurden immer Jesus-ähnlicher. Es gibt Leute im Alter, die werden immer enger. Da kommt Jesus oft nur durch so einen Schlitz noch rein. Ja? Ängstlich und so weiter. Ich bete eigentlich seit Jahren, Herr, gib mir Weitwinkel. Ich möchte deinen Himmel vor Augen behalten. Ich möchte Menschen so sehen, wie du sie siehst. Und mich selber auch. Ich will mit mir barmherzig sein. Ja? Und mich so streng halten, dass du dich selber erschrickst. Dass ich mich lieben lerne, in aller Schwäche. Weil die Liebe fließt durch mich. Und wer bin ich denn, dass ich mich ablehne? Dass ich sage, nee, ich bin doof, ich bin hässlich, ich bin, was weiß ich, was ich alles nicht bin. Ja? Nein, ich bin ein Geliebter Gottes. Ich habe von den Namen gesprochen. Das habe ich noch nie öffentlich gesagt, aber ich sage es euch jetzt mal. Der Name, den Gott mir gegeben hat, der steht schon in der Bibel. Du viel geliebter Mensch. Viel geliebter Mensch. Das steht über mein Leben. Ich kann nichts dran ändern. Ja, ich kann mich eklig verhalten, die Menschen mögen mich trotzdem. Das hat Gott in mein Leben gelegt. Du hast einen Joker gezogen. Ja, ich bin Donnersohn oder was weiß ich. Was ist dein Image? Ich weiß nicht, was der Herr dir sagt, wie du bist. Aber es ist so ein Vorrecht, mit Christus zu leben. Wie kommt der Geist Gottes rein? Nun, ich war fromm erzogen, ich habe mich x-mal bekehrt, was weiß ich. Und dann merkte ich aber, mir fehlt die Kraft. Das habe ich gemerkt, als ich in England war. Ich konnte noch nicht Englisch reden, da war ich verhältnismäßig jung noch. 14, 15 Jahre, 16 Jahre habe ich angefangen, die ersten Englischbrocken zu lernen. Und dann auch noch Handelsenglisch. Da konnte ich den Leuten sagen, ich danke Ihnen für Ihren Brief vom 23. April. Aber das half dann auch nicht viel weiter. Ja? Also solche Formeln lernte ich dabei. Der Handelsschule und dann ging ich nachher auf die höhere Schule und so weiter und fing an und dann bin ich nach England gefahren, um Englisch zu lernen. Ich wurde eingesetzt, das war ein diakonischer Einsatz, in einem Heim für schwer erziehbare Jungs. Und ich wollte wirklich dort, dass die alle Jesus kennenlernen in der Zeit. Ja? Und ich konnte ja kein Englisch reden. Das war der erste Bankrott, erkläre ich so, Herr, wenn ich jetzt nicht mehr sprechen kann, kein Mensch merkt, dass ich Christ bin. Was ist denn das? Das kann doch nicht sein. Da muss doch von mir was ausgehen, auch wenn ich nicht mehr reden kann. Der Christus in mir muss doch spürbar sein, selbst wenn ich dement werde. Was ja auch möglich sein könnte. Da ist der Christus doch immer noch da. Oder sagt er, ach, du bist jetzt dement, ich hör mal auf, ey. Nein, macht er nicht. Ja? Er muss da sein, wenn du krank bist, wenn du in all diesen Schwächen, schwachen Situationen. Es hat mich in eine tiefe Glaubenskrise damals geführt. Ich habe fast jede freie Minute in der Bibel gelesen, gebetet. Ich sage, Herr, was fehlt mir? Und dann ging ich raus, ich weiß, war verzweifelt, es war stürmisch, ich hatte das Fenster in meiner kleinen Bude offen gelassen und die Bibel war da und offenbar hatte der Wind, der Ruach, in meiner Bibel geblättert. Und mein Auge fiel auf Römer 5, Vers 5. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, steht es da. Dachte ich, aha, das hat mit dem Heiligen Geist zu tun. Ja, hätte ich auch drauf kommen können. Ich wusste, der Heilige Geist ist wichtig, dass man glaubt, dass man Buße tun kann. Sonst kann man ja gar nicht, ohne den Heiligen Geist kann man gar keine Buße tun und nicht glauben. Aber er soll ausgegossen, die Liebe soll ausgegossen werden. Ich sage, ja, wie mache ich das denn jetzt? Ach, ich knie mich einfach hin. Das weiß ich noch wie heute. Steinfußboden, ziemlich hart. Ich mich hingekniet, sage, Geist Gottes, gieß doch aus. Ich habe dabei nichts gefühlt. Also kein Heiligenschauer oder so. Hallo, die heilige Gegenwart Gottes. War nichts, war hart. Der Fußboden war hart und ich musste zum Dienst. Ging dann runter in die Küche, da war Miss Marple, so haben wir die immer genannt, so eine alte Lady, die war Küchenchefin dort in diesem Heim und ich habe in der Küche geholfen. Ja. Und ich kam rein in die Küche und Miss Marple, ich weiß gar nicht, wie sie wirklich hieß, die machte so, Heiner, something is different with you. What is it? Mit dir ist irgendwas anders. Was ist das? Ich sage, oh, das ist aber eine tolle Nummer. Ja. So, dann kamen andere Dinge, Wirkungen des Heiligen Geistes, Gaben des Geistes setzten sich in meinem Leben neu frei. Es war wunderbar. Und ich kam zurück nach ein paar Monaten und ging zu meiner Oma. Meine Oma war eine ganz fromme, war meine Seelsorgerin. Die saß immer im Sessel, so wie Seelsorger das tun sollen, und hörte gut zu. Ja? Ganz liebe Frau, ich sage, Oma, du musst dich auf dem Fußboden knien, möglichst hart, und dann musst du das Gebet sprechen, und dann kommt der Geist Gottes. Und sie guckt mich auch und macht auch so. Ich denke, oh, jetzt. Und sagst du, wolltest du mir gerade sagen, dass ich den Heiligen Geist nicht habe? Ich sag, ja. Eigentlich ja, aber vielleicht stimmt's ja auch nicht. Und sie sagt, ich habe den Heiligen Geist. Ich sag, Oma, aber doch so nicht. Doch, sagt sie, so habe ich den. Und dann hat sie die Bibel aufgeschlagen, Römer 8 mit mir gelesen und hat gesagt, der Geist Gottes gibt unserem Geist ein Zeugnis, dass wir Kinder Gottes sind. Ich habe dieses innere Zeugnis. Ich bin ein Kind Gottes. Und das wirst du mir mit deiner Fußbodengeschichte nicht ausreden. Ja. Ich sage, aber wir können doch beten, dass es noch einen Nachschlag gibt. Ja, sagt sie, das können wir. Ja? So, das war also die Geschichte mit meiner Oma. Ich erzähle das deshalb, weil die Lehre von der Geist, des Taufe, diesem Geistempfang, die ist wichtig. Dass wir großen Wert drauf legen, wenn Menschen zum Glauben kommen, dass sie wirklich die Gabe des Heiligen Geistes empfangen, dass Christus in ihnen geboren wird. Sonst haben die einen elenden religiösen Stress, besonders wenn sie in der Freikirche landen. Ja. Das geht nicht. Also Christsein ohne Heiligen Geist ist Krampf. Das ist wirklich scheußlich. Ja. Was mutest du dir dann zu? Oder was muten wir den Leuten zu? Ja, ist doch nicht nur eine noetische Entscheidung, ja, ich finde Christus gut, ich entscheide mich mal, habe ich es überlegt, habe alles abgecheckt, das ist wohl das Vernünftigste. Ja, das ist ja schön, wenn das dir hilft, dich für Christus zu entscheiden, aber ein Christianer zu sein, ein Jesuaner, ein Jesusmensch, dazu braucht es den Geist. Ja, und ich lese euch noch einen Text aus der Bibel natürlich, Römer 8. Wenn wir schon beim Römer sind, das ist so ein schönes Text, so ein Text. Man sollte den ganzen Römer 8 auswendig lernen, finde ich. Wenn du das noch nicht getan hast, fang an. Man lernt ein Leben lang. Ich lese einmal ab Vers 9. Römer 8 ab Vers 9, ich lese nach der Schlachterübersetzung. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, Wenn ihr wirklich Gottes Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt, da haben wir wieder den Begriff der Schechina, des Wohnens. Wer aber den Geist des Christus nicht hat, der ist nicht sein. Du kannst noch so viel Christuslieder singen, wenn du den Geist Christi nicht hast, bist du nicht sein. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Wenn der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, also der Geist des Vaters, in euch wohnt, so wird derselbe, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, durch seinen Geist, der in euch wohnt. So sind wir also, ihr Brüder und Schwestern, dem Fleisch nach verpflichtet, gemäß dem Fleisch zu leben. Denn wenn ihr gemäß dem Fleisch lebt, so müsstet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Kinder Gottes, Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt einen Geist der Sohnschaft empfangen, indem er ruft, Abba, Vater. Wer den Geist selbst, denn der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus, wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Es ist eine geniale Geschichte. Ihr kennt das wahrscheinlich alles, was ich sage. Ich hoffe, dass ihr es kennt. Ich will euch erinnern. Es macht mich überhaupt nicht müde, euch daran zu erinnern. Denn das ist das Geheimnis des Lebens, eines vollmächtigen Lebens. Und dann, es ist so, wenn Christus in dir ist, hör mir gut zu, ist noch wichtig, empfängst du den ganzen Christus. Und in Christus ist alle Vollmacht gegeben. Ich werde morgen darüber predigen, über Anfechtungen, wie geht man damit um und welche Autorität wir haben, wenn der Teufel uns anficht. Das ist enorm. Ja. Das gibt uns eine Souveränität, die ist unglaublich. Ja. Der Christus wird stark in der Stärke des Herrn. Ja. So. In diesem Christus empfängst du das ewige Leben. Die Gabe des ewigen Lebens. Ich stelle mir das immer so vor, wie so ein, da ist das ganze Christus drin, im ewigen Leben. Das ewige Leben ist nicht was, was erst anfängt, wenn du in den Himmel kommst, hier und jetzt. Römer 6, Vers 23, da heißt es, das ist das Charisma, nämlich das ewige Leben. Das haben wir empfangen, ein ewiges Leben empfangen. Der Christus in dir ist nicht tot zu kriegen. So, in diesem Christus steckt die ganze Potenz des Himmels, die ganze Autorität des Vaters. Das steckt in dir drin. Und der Geist Gottes, oh, ich muss mal aufpassen, ich will euch immer näher kommen, aber der Geist Gottes, der teilt und weckt jetzt unterschiedliche Fähigkeiten, Gaben, aus lauter Gnade. Kannst du dir nicht verdienen. Charismen. Aber in jedem Christen sind letztlich potenziell alle Gaben angelegt. Das ist das Interessante bei diesem Gedanken. Als ich das erste Mal gedacht habe, ich so, das habe ich aber anders gelernt, jeder hat nur ein paar Gaben und so weiter, bis ich merkte, das geht nicht auf. Wenn der Christus in mir ist, dann kann ich nicht sagen, ich ist dumm gelaufen, Christus, du in mir kannst das leider nicht, ist dumm gelaufen, ist nicht geweckt, ja. Der Geist Gottes weckt es, er teilt es zu, er teilt die Gaben zu, wie er will. Das ist auch flexibel. Berufungen sind flexibel, sie wachsen flexibel. Als ich jung war mit Christus unterwegs, nach der Englandzeit, war ich Evangelist. Da ging keiner über die Straße, der nicht irgendwie traktiert wurde. Ja, also irgendwie kriegte der an Jesus Ruf oder sonst was mit. Ich war so ein Jesus-People-Mensch. Ja. Und es hat mir Freude gemacht und viele kamen zum Glauben, wunderbar. Dann wurde ich als Jugendpastor auch, es war eine sehr evangelistische Zeit, viele Menschen kamen zum Glauben. Und dann wurde ich Gemeindepastor. Oh, ich habe meine Kleidung geändert. So, jetzt bin ich Pastor. Boah, ist mich richtig. Und die Leute sagen, müssen wir Sie jetzt siezen? Ich sage, könnt ihr, aber müsst ihr nicht. Hannover, ja, na okay. Ich dachte, es liegt an der Kleidung, die Autorität liegt es aber nicht. Und dann hat Gott das umgeändert. Er hat andere Gaben in meinen Vordergrund geschoben, hat gesagt, jetzt als Pastor brauchst du die Gabe der Leitung, die Gabe der Lehre und vielleicht die Hirtengabe. Ja. Und ich wunderte mich, dass die Evangelisation mich gar nicht mehr so antörnte. Aber habe ich mich reingefunden. Ich sage, okay, Berufungen sind flexibel, ich gehöre dem Herrn. Ja. Ich war viel eine Begabe, die in meinem Leben durch das ganze Leben sich zieht, ist die Prophetie. Die blieb. Nur ich habe festgestellt, wenn ich in der Gemeinde war, da wurden alle Charismen geweckt, das gab damals eine erweckliche Zeit. Viele Menschen kamen zum Glauben und der Geist Gottes wirkte stark. Heute in Braunschweig eine ähnliche Erfahrung. Und da war ganz starke prophetische Salbung in der Gemeinde. Und ich hatte kaum prophetische Worte. Da war ich ein bisschen traurig. Dachte ich, immer haben die anderen, ich bin Pastor, ich muss aufpassen, dass alles ordentlich läuft und so. Und ich sage, Herr, warum habe ich das nicht? Wenn ich Außendienste machte, so wie hier jetzt, ich vor Rom machte solche Dienste, ganz viel Prophetie. Du warst einmal dabei, als wir ein KCL gründeten. Warst du schon dabei, glaube ich, Birgit, oder? Weiß ich nicht. Vor langer Zeit. Das war 93. Ich konnte gar nicht so schnell registrieren. Von jedem hatte ich einen Eindruck, von den ganzen geistlichen Leitern da. Ich dachte, boah. Und so ging das ganz viel. Die Prophetie war ganz stark in meinem Leben. Und ich ging wieder nach Hannover. Runtergefahren. Kein Wort mehr. Ich sage, Herr, was ist das? Antwort, weißt du, hier habe ich so viele Propheten, da muss ich dich nicht auch noch benutzen. Das Charisma brauche ich bei dir jetzt nicht wecken. Ich sage, was? Das macht aber Spaß. Ja, aber du bist ja nicht zum Spaß, na, du sollst mir dienen. Also, und du wirst auch Spaß haben in der Lehre. Ja? Also, das musste ich lernen. Ich habe lange mit Christian Schwarz und diesen ganzen, die haben mir beigebracht, ich habe meinetwegen drei Gaben, ja, ich fuhr auf ein Gabenseminar nach Schloss Grahheim, wir saßen im VW-Bulli, weiß ich noch, als junge Leute kamen zurück, wie viele Gaben hast du? Oh, ich habe drei, ich habe vier, was hast du denn noch? Ja, ich habe noch die Gabe des Märtyriums, naja, also, weiß ich noch, da haben wir gedacht, das wäre die Gabe des Todes, dass man stirbt. Aber Märtyrium heißt eigentlich Evangelisation, ja, nur damit man das richtig weiß, Märtyrer, ein Zeuge zu sein. Ne? Also, und wir dachten, das ist für das ganze Leben festgelegt. Da kommt nichts mehr nach. Ja, dumm gelaufen, wenn du die Gabe der Barmherzigkeit hast. Man nennt sie auch die Gabe der Tränen. Ja, wenn du fühlen kannst wie Jesus, ist eine wunderbare Gabe. Seelsorge ohne die Gabe der Erbarmen, der Barmherzigkeit ist eigentlich Trockenbrot. Ja. Also das braucht Tränen. Und das sind die Tränen Jesu. Das ist eine wunderbare Gabe. Ja. Die Gabe des Glaubens und all diese unterschiedlichen. Jeder Kassierer sollte die Gabe des Glaubens haben. Ja. Also finde ich. Ja. Sonst verwaltet er nur das, was da ist. Ja. Aber der muss doch das verwalten, was kommt. Also von daher, das sind die, wo die Gaben zum Einsatz kommen. Aber sie sind flexibel. Und jetzt will ich damit mit einer Sache nochmal auf den Punkt kommen. Ich glaube also, dass alle Charismen in den Christen angelegt sind. Aber viele sagen, ah, das will ich nicht. Wie merkst du denn, welches Charisma der Herr in dir weckt? Und wir haben sicherlich eine Betonung auf, ich habe das immer, wenn ich lehre, auf Prophetie, weil ich eben prophetisch unterwegs bin. Da habe ich viel Erfahrung gemacht. Aber Leitung ist mir wichtig. Ja, die Gabe der Leitung ist schlecht, wenn man leitet und die Menschen leiden. Ja. Leitung schreibt man mit T, nicht mit D. Also das ist etwas Wichtiges, dass man auch mit der charismatischen Begabung dabei ist. Ja. Oder das Verkündigen, das Lehren, eine wunderbare Gabe, die Frauen und Männer zugleich haben. Ja. Und das will ich nochmal betonen. Also diese ganzen Gaben und dass man immer wieder darum betet, setz das doch frei. Und manchmal brauchen wir das. Das hat John Wimber zum Beispiel, das habe ich von John Wimber gelernt. Er hat gesagt, Leute, wartet doch nicht, bis ihr brennende Hände habt. So, oh, jetzt geht's um Heilung. Das war überhaupt nicht sein Stil. Ich weiß nicht, wer von euch hat John Wimber noch live erlebt? Okay, oh, das sind nicht so mehr so viel, aber es war ein ganz netter Mensch. Jedenfalls, und er hat uns beigebracht und sagt, betet doch für Kranke. Kranke haben wir doch immer vorrätig. Ungefähr, ja, sind immer da. Und dann beten wir mal, dann haben wir genauso wie hier Übungen gemacht, dann im großen Salon und dann standen wir da und, ja, nun mach das so, muss ich die Hand so auflegen oder so? So kannst du so, hat er so ein Interview gegeben, wie man das machen kann. Und wir haben uns gefragt, ach so, oh, habe ich jetzt die Gabe der Heilung? Er sagt, könnte sein. Ja. Oder die Prophetie. Er sagt, nun prophezei doch mal. Ich kann doch nicht einfach drauf los prophezeien. Ja, fang doch mal an. Ja, wie denn? Ja, leg doch mal jemand die Hand auf und warte einfach, was der Herr dir gibt. Hä? Wir haben das gemacht bei uns in dem prophetischen Dienst. Das ist interessant. Eine Frau sagt, wenn ich Menschen berühre, habe ich viel schneller Offenbarung. Ich sage, was? Die ganzen Propheten sagen, steht doch nicht in der Bibel. Ich sage, na ja, aber wir können ja mal ausprobieren, unter uns. Saßen wir da, 25 Leute, haben mal kleine Gruppen aufgeteilt. Und alle kamen zurück und sagten, stimmt, warum steht es nicht in der Bibel? Ja. Man muss zurückhaltend mit solchen Erfahrungen sein, denn die leiten sich nicht zur Lehre. Ich würde das nie als Lehre nehmen, aber es sind Erfahrungswerte. Also, ich bin davon überzeugt, die Gaben sind da und sie sollen zum Einsatz kommen. Und das hat lange gebraucht, dass ich das als Pastor und dass wir das als Gemeinde begriffen haben. Dass alle in der Gemeinde Begabungen haben und dass die Begabungen freigesetzt werden. Wir können dafür beten. Und manche haben Wünsche zum Beispiel, sagen, ah, ich würde gerne die Gabe des Sprachengebets sowieso, ist eine schöne Gabe, die ist immer gut zu haben, ja. Oder die Gabe der Prophetie ist auch gut, wenn man Durchblick hat, aber zum Beispiel Worte der Weisheit. Was ist das für eine tolle Gabe? Wenn du auf einmal komplizierteste, komplexeste Zusammenhänge und Gott sagt, pass mal auf, so ist es. Und also, ach so schlicht, aber es ist so. Ja, du kommst nicht drauf. Die Gabe der Weisheit können kleine Kinder haben. Ist nicht die Lebensweisheit. Ja, das ist die Weisheit Jesu. Ein Neutestamentler, von dem ich viel gelernt habe, der sagte mal, alle Charismen sind Gaben Jesu. Der Jesus in dir hat diese Autorität. Der Jesus in dir hat auch sein Wesen in dir angelegt. Ich will das jetzt zum Ende bringen, aber auch durch den Geist geschieht das. Das Wesen Jesu wächst. Du behältst deinen Charakter. Ja, ich bin jetzt zunehmend heilig. Ordentlich. Also ich habe euch heute Nachmittag oder irgendwann gesagt, dass ich zwanghaft bin. Ja, also zwanghaft diese ist ja ein pathologischer Ausdruck aus der Charakterlege. Also Leiden, also es wäre ein Defizitausdruck. Und es gibt zwanghafte Leute, die richtig zwanghaft sind. So bin ich nicht. Aber ich weiß, als Jugendlicher, meine Bücher in meinem Regal, im Studienzimmer, die mussten genau in einer Reihe stehen. Wenn nicht, konnte ich nicht beten. Ich hatte keinen Frieden. Ja, ich ging dahin, ja, so. Und wenn dann noch ein Krümel lag, dann hob ich den auf und mach den weg. Ja. Ja, jetzt können wir beten, jetzt ist frei. Das waren natürlich zwanghafte Züge. Und meine Frau sagt, ich hätte immer noch was davon. Ja. Aber wenn ich jetzt den Krümel sehe, ich sage, Herr, ich finde den Krümel dort zu viel. Was meinst du? Darf ich ihn aufheben oder soll ich ihn lassen? Manchmal sagt er, lassen, ich habe Krümel lieb. Ja. Da habe ich also viel gelernt. Ja. Trotzdem, ich bleibe da drin, in meinem Setting, in meiner Art. Ich bin der Heiner. Er hat sich ja das ausgedacht, wie ich sein soll. Ja. Und er leuchtet hoffentlich dadurch. Er kommt durch mit seinem Wesen. Und das ist Friede, Freude, Liebe, Sanftmut, diese Gaben oder wie wir nennen, die Früchte, die Frucht des Heiligen Geistes, die wächst in dir. Das sind lange Prozesse, ja. Und ich mache manchmal Übungen, ich mache jetzt mit euch keine Übung mehr, wir wollen gleich Ministry-Zeit haben, aber bei uns, bei dem Fiesta-Team, das ist der Abendgottesdienst, sind fast alles Studenten und junge Erwachsene, da habe ich über die Frucht des Heiligen Geistes gelehrt und sie sollten das ausgucken. Galater, ihr kennt diese Stelle vielleicht, die Frucht des Geistes, Liebe, Freude, Sanftmut, die ganzen Dinge. 9 sind es an der Zahl. Und jeder sollte jetzt eine Ausprägung dieser Frucht benennen, die in seinem Leben möglichst offenbar nicht so stark angelegt ist. Und dann sollte er, das war eine große Gruppe, vielleicht 30, 40, vorne an eine Pinnwand gehen, also sollte das aufschreiben auf so ein Dings und sollte rankommen: Guten Tag, ich bin die Edith und in meinem Leben fehlt offenbar der Friede. Bumm. Ja. Und dann habe ich gedacht, nee, das mache ich nicht. Ich lasse sie aufschreiben, wo sie sagen, das empfinde ich bei mir defizitär. Bei mir war es zum Beispiel deutlich die Geduld. Ja. Und dann habe ich sie aufgefordert und habe gesagt, Christus lebt in dir. Du gehst jetzt an die Pinnwand und sagst vor aller Leute, guten Tag, ich bin Edith, ich bin voller Frieden, weil Christus in mir lebt. Das war das Bekennen einer Wahrheit. Verstehst du? Und du gehst völlig anders mit Anfechtungen um. Als mir das erste Mal das deutlich wurde, da war ich damals Jugendpastor. Und mein Zivi, Zivildienstleister, der saß da im Vorbüro und ich sprang auf. Ich sagte, Thomas, ich bin voller Geduld, voller Freundlichkeit, voller Liebe, voller Sanftmut, Thomas. Und Thomas sagt, okay, Heiner, Gott segne dich. Und dann dachte ja. Es hat mir mein ganzes Leben. Und wenn der Satan wieder ankommt und sagt, du ungeduldiger Fratz, dann sage ich, ich bin kein ungeduldiger Fratz. Ich bin im Prozess der Heiligung. Ja? Und der Christus in mir ist sowas von geduldig, das hältst du gar nicht auf. Und jetzt hörst du auf. Ja? So. Also das wirklich ernst zu nehmen, die neue Existenz. Im anderen und in dir auch. Darum geht es. Und dann spricht Gott Berufungen aus. Damit will ich jetzt schließen mit dem Gedanken. Du hast eine Berufung, es gibt unterschiedliche Berufungsebenen im Leben. Es gibt Berufungen, die ziehen sich durch das ganze Leben durch. Zum Beispiel, du bist als Frau geboren, das ist eine Berufung. Ja. Es ist auch eine schöne Berufung, Frau zu sein. Frauen sagt doch mal Halleluja, ihr sitzt da wie die Opfer jetzt. Ja, ihr müsst sagen, yeah. Ne? So, ist doch herrlich, ja. Na, so. Und ich bin als Mann geboren, es ist was, super Mann zu sein.
Ja, es kommt hier das Brüllen, Macho.
Ich bin nicht als Macho geboren, ich bin als Mann geboren, ja. Als ein liebendes Wesen. So. Das sind Berufungen. Wenn Gott dir Kinder anvertraut, du bist berufen, Papa, Mama zu sein. Das ist eine Lebensberufung. Oder später die Eltern, die du dir vielleicht versuchst, das ist eine Lebensberufung. Ja? Das fällt rein, auf einmal musst du dein Leben. Das sind kontinuierliche Berufungen, die zum Leben gehören. Ja? Und dann gibt es flexible Sachen, wo Gott sagt, okay, kann ich dich da einsetzen? Könnte ich dich dafür gebrauchen? Ja? Oder was, deine Mutter ist jetzt krank, du musst dich darum kümmern? Ja, okay, dann brauchst du jetzt, glaube ich, die Gabe der Diakonie und der Barmherzigkeit und der Seelsorge. Darf ich dir die geben?
Nee, ich bin Leiterin, ich bin Leiter und ich hab die Gabe nicht, dumm gelaufen. Ja? Muss ich jemand anders um meine Mutter kümmern?
Ihr versteht, was ich meine. Und der Schlüssel, dass der Herr dich vollmächtig in eine Berufung führt Und dass du seinen Willen in deinem Leben erkennst, ist die Hingabe deines Lebens. Es gibt Situationen, da weißt du nicht, was Gott mit dir vorhat. Und das ist mein letztes Bibelwort, was ich euch weitergebe. Das steht im Römerbrief Kapitel 12, Vers 1 und 2. Also heute Abend das Letzte. Da schreibt der Apostel Paulus, ich ermutige euch nun, ich ermahne euch, da steht Parakaleo, das ist immer das gleiche Wort. Ich ermutige euch nun, ihr Geschwister, angesichts der Barmherzigkeiten Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, ein heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Gebt euch nicht diesem Weltlauf hin, sondern lasst euch in eurem ganzen Wesen verwandeln durch die Erneuerung des Denkens, des Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene ist, was der gute, wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Eine Prüfungsfähigkeit, wenn du nicht weißt, was Gottes Wille für dein Leben ist, gib dich hin. Sag, Herr, hier bin ich. Als die ersten Missionare in Deutschland ausgebildet wurden, im Brecklum oder auch bei Zinsendorf, Herrenhuter Gemeinde, die jungen Leute, die haben damals nicht so viel Englisch gesungen, sondern die haben auch ein bisschen, die waren frankophil, die hatten mehr Französisch drauf. Ja. Und es wird berichtet, wie sie dann teilweise gebetet haben und wie sie die morgendlichen Gebetszeiten haben sich angefasst und haben ein Schlussgebet gemeinsam gesprochen, das hieß "À ta disposition, mon Seigneur", zu deiner Verfügung, mein Herr. À ta disposition, mon Seigneur. Ich gebe mich hin. Ich mache das oft in Phasen, das ist eine ständige Übung in meinem Leben, nicht ständig, aber oft. Dann gebe ich mein Leib bewusst hin. Ich fange an mit dem Kopf, sage, Herr, da drin ist noch ein Gehirn, es gehört dir. Das ist dein Gehirn. Alles, was ich denke, gehört dir. Alles, was ich da abgespeichert habe am Wissen, Erkenntnis, Erfahrung, an Gefühlen, alles gehört dir. Die Hirnforscher wissen noch mehr, was da vorgeht, aber das muss ich dem Herrn ja nicht alles erzählen. Also mein ganzes Gehirn gehört ihm. Ich fasse darauf, dann gehe ich zu den Sinnen, berühre meine Ohren, meine Nase, meine Augen. Ich berühre alle Organe, so gut ich weiß, wo die sitzen, einigermaßen. Und sage, Herr, mein Herz gehört dir, es schlägt für dich, ich atme für dich. Meine Verdauungsorgane, die ganzen Reinigungsorgane, wo sie auch immer sitzen mögen, Milz und Bauch, was alles da gibt. Fantastische Körper haben wir. Gebt hin eure Leiber als ein Gott wohlgefälliges Opfer. Ich setze mich dann meistens in so einen schönen Sessel und dann nehme ich mir noch eine Stunde Zeit. Wenn ich meinen Leib fertig habe, sage ich sehr, Herr, und jetzt gehen wir mal zu den Beziehungen, meine Frau, meine Kinder, alles ist dein. Das ist schwerer als der Leib. Die Finanzen, früher war das viel leichter. Ich sage, Herr, die ganzen Schulden gehören dir. Und wenn man ein bisschen mehr hat, dann sagt man, Herr, wie viel darf es denn sein? Ja, so ungefähr, nein, alles. Ich gehöre dem Herrn brutto. Mach mit mir, was du willst. Heiliger Geist, mach du mit mir, was du willst. Das erleichtert Gott enorm, dich zu führen, dich zu berufen. Die Hingabe, à ta disposition, mon Seigneur, ist ein wesentlicher Punkt. Vielleicht, ich möchte niemanden manipulieren. Nein, das machen wir nicht. Ich habe das früher oft gemacht, dass ich gebeten habe, die Leute aufzustehen und zu sagen, wer das will, soll aufstehen und sagen, ich bekenne das jetzt vom Herrn. Geist Gottes oder Jesus, kannst du beides sagen, die machen sowieso alles Hand in Hand. Mach mit mir, was du willst. Und ich habe das einmal in einer großen Versammlung gemacht, eine große Konferenz, und da kam eine Pastorenfrau zu mir und sagte, es ist ja unerhört, was sie da gemacht haben. Der Heilige Geist soll mit uns machen, was stellen Sie sich mal vor, das passiert. Ich sage, ja, und sie hatte Angst, dass es dann alles durcheinander geht, dass der Geist Gottes nur noch alles durcheinander bringt. Ich sage, der Geist Gottes ist kein Durcheinanderbringer. Er ist ein Bewahrer, ein Beweger, ja, aber er bewahrt auch. Ja. Naja, aber das kann man doch nicht so sagen. Ist das nicht eine Manipulation des Geistes? Nein, ist es nicht. Also du kannst das zu Hause für dich machen. Stell dich ihm zur Verfügung. Stell dein Auto ihm zur Verfügung. Dein Bankkonto. Dein Wissen. Deine Wünsche. Deine Beziehungen. Deine Kleidung. Das Essen und Trinken. Die Wohnung. Und sagst du, ja, da habe ich ja nichts mehr. Doch, du gewinnst. Wenn du alles weggeben würdest, du würdest es hundertfältig zurückkriegen, sagt Jesus. Das ist seine Logik. Ja? Wir wollen jetzt in eine Ministry-Zeit gehen. Wichtig ist, dass wir uns öffnen, den Geist Gottes, dass der Christus in uns Raum gewinnt, dass wir uns neu wieder öffnen, dass wir ihn willkommen heißen. Das ist die DNA von Vineyard, sage ich mal, wenn ich das richtig verstehe. Ja? Also es dürfte für euch gar nichts Neues sein, sondern ganz im Gegenteil, wir sagen, yeah, das wollten wir schon den ganzen Abend machen, ja. Und dann haben wir Ministry-Zeit. Wir können beten für Freisetzung von Gaben. Wenn du sagst, das ist etwas, danach sehne ich mich. Wir legen dir die Hände auf oder die Ministry-Leute, die euch dienen. Wir beten um Freisetzung der Gaben. Dass der Geist Gottes das freisetzt in deinem Leben. Dass du den Fokus deiner Berufung erkennst. Und vielleicht gibt der Herr dir auch heute Abend nochmal einen Namen. Ach, so habe ich dich schon immer gesehen. Du bist eine Margret. Vielleicht würde er das nicht sagen. Du bist eine Perle, heißt es. Ja? Das ist eine Freundin von mir, Margret Meyer, die hat einen Missionsverein gegründet und der heißt Perlen. Der Armin Knote ist dabei. Ne? Irgendwas mit Perlen und so. Sagt sie, mein Name ist doch schon ein Programm. Ich bin eine Perle. Ich sage, ja, bist du auch. Gott sieht mich wie eine Perle. Also, es kann sein, dass das passiert. Erwarte wirklich, dass der Herr dich berührt, dass du den Geist Gottes neu empfängst und mit einem Bewusstsein in deinen Tag gehst und ihn gestaltest, dass du alles, was du tust, wenn du dich schlafen legst heute Nacht, wenn du morgen aufstehst, wenn du isst, bei allem ist der Herr dabei. Tu es im Namen Jesu. Und wenn du schweigst, und wenn du nach dem Willen Gottes fragst, frag nicht nur, Herr, was soll ich tun? Frag ihn als allererstes, Herr, was soll ich lassen? Was soll ich lassen? Das ist eine schwierige Frage. Ja? Aber manchen kann der Herr gar nicht mehr sagen, was sie tun soll, weil die sonst durchdrehen. Ja? Du sollst im Fokus deiner Berufung, im Brennpunkt deiner Berufung leben. Gott wird dich niemals überfordern. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt wollen wir Ministry-Zeit haben. Und ihr macht das so, wie ihr das macht. Ich weiß es jetzt gar nicht. Ich weiß, wie es bei uns läuft. Aber also, es werden hier Beter. Ich bitte mal die Beter nach vorne zu kommen. Die Minister, oder wie nennt ihr die? Die Minister, bitte mal nach vorne kommen. Ja. Ihr könnt auch in den Reihen füreinander beten, wenn ihr euch kennt, wenn ihr sagt, ach, das nach vorne gehen ist gar nicht mein Ding. Ich möchte, dass jemand, der mich kennt, für mich betet in der Reihe. Betet, legt einander die Hände auf, segnet, dass der Geist Gottes kommt in das Leben und dass wir in ein Christusbewusstsein leben, mit seiner Autorität, mit seiner Demut, mit seiner Liebe und dass dein Leben aufleuchtet, wo immer du bist. Ja, das ist der Fokus dieses Abends. Und nun wollen wir das miteinander handhaben. Dabei haben wir, weiß ich nicht, Musik. Wie macht ihr es hier so? Yeah. Gut. Alles Minister heute. Gut. Also, lasst uns Großes erwarten. Ja. Philipp, moderierst du das oder ich weiß nicht, wie es geht.